SRF 3.
Tennissensation in Genf. Die Schweiz steht am Davis Cup zum ersten Mal seit 1992 im Finale. Rettungsaktion im Mittelmeer. Die italienische Küstenwache greift innerhalb eines Tages 1300 Flüchtlinge auf. Parlamentswahlen auf der Krim. Es ist für die Bevölkerung auf der annektierten Halbinsel der erste Urnengang nach russischem Recht. Hochnebel im Norden, auch im Süden ist es morgen nur teilweise sonnig bei 22 bis 26 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Ja, das Schweizer Davis-Cup-Team versüßt so manchem Tennis-Fan diesen Sonntag. Roger Federer besiegt Fabio Fognini und bringt die Schweiz in diesem Halbfinal uneinholbar in Führung. Und das bedeutet Finale. Es ist nach 1992 erst die zweite Schweizer Finalteilnahme. Frage an den SCF-Tennis-Experten Bernhard Scher. Warum ist denn die Sensation diesmal gelungen?
Ich denke, es ist vor allem, weil Roger Federer sich voll ins Zeug gelegt hat. Er hat beide Einzel gewonnen, am Freitag gegen Simone Bolelli und heute in einer schönen Manier gegen Fabio Fognini. Obschon dies die 18. und 19. Spielausgabe in den letzten 5 Wochen war, Federer hat sich also voll für den Davis Cup engagiert. Zum zweiten, Stan Wawrinka hat die Erwartungen am Freitag erfüllt mit dem Sieg im Einzel gegen einen unbequemen Fognini. Wawrinka hat gelernt aus der deftigen Niederlage noch vor 6 Monaten im ersten Runde gegen Kasachstan. Und last but not least, der dritte Punkt, der Zusammenhalt im Team war ausgezeichnet.
Dieses Team hat ja immerhin 2 Top-5-Spieler darin. Warum steht sie eigentlich erst zum zweiten Mal im Davis-Cup-Final?
Weil sich zum ersten Mal alle zum Davis Cup bekannt haben. Einmal war Wawrinka derjenige, der alleine für den Davis Cup aufkommen musste. Auf der anderen Seite war es, wenn Federer ja gesagt hat, Wawrinka, der versagt hat. Es hat irgendwie nie alles zusammengestimmt. Aber in diesem Jahr 2014 haben alle gesagt, der Davis Cup hat erste Priorität und nun ist die Rechnung zumindest bis ins Finale aufgegangen.
Und da wird weitergerechnet. Im Finale im November in Lille heißt der Gegner ja dann Frankreich. Wie stehen da die Schweizer Chancen?
Sehr schwierig für die Schweiz, weil das Reservoir in Frankreich ist überaus groß. Mit Tsonga, Gasquet, Monfils und Simon können sie variieren, die Franzosen. Zudem haben sie mit Lodra einen sehr guten Spieler im Doppel. Und das Doppel ist einmal mehr die Schwäche der Schweizer. Also böse gesagt muss man damit rechnen, dass die Schweiz nach Nil reist mit einem Rückstand von 0-1, weil sie wahrscheinlich das Doppel verlieren wird. Aber es ist Ende Saison. Roger Federer und Stan Wawrinka kommen zurück vom Masters Cup in London, hoch motiviert, da bin ich überzeugt. Und schließlich hat die Schweiz mit den Nummern 3 und 4 2 Top-5-Spieler und das ist doch eine gute Referenz.
Einschätzungen vielen Dank von Sportredaktor Bernhard Scher. Stimmen und ausführliche Informationen zum Finaleinzug der Schweizer gibt es nach dieser Sendung im Sportmagazin auf SRF 3. Auf der Krim wird gewählt, erstmals nach russischem Recht und auch ein bisschen nach russischem Gusto. Was unser Informant von der Krim berichtet, das hören wir gleich. Zuerst kommt jetzt aber Ueli Zindl mit den Nachrichten.
Die EU hat die Enthauptung eines Briten durch die Terrororganisation Islamischer Staat scharf verurteilt. Die EU sei mehr denn je entschlossen, die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von terroristischen Gruppen zu unterstützen. Das teilte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton mit. Der britische Premierminister David Cameron kündigte an, die Täter zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen. Beim Opfer handelt es sich um einen 44-jährigen Briten, der für eine französische Hilfsorganisation gearbeitet hatte. Er wurde im letzten Jahr in Syrien entführt. Im Mittelmeer sind erneut hunderte Bootsflüchtlinge aufgegriffen worden. Die italienische Küstenwache rettete nach eigenen Angaben allein heute 1300 Migranten. Auf mehreren Booten waren die Migranten auf dem Mittelmeer unterwegs, einige gerieten in Seenot. Papst Franziskus hat erstmals eine Hochzeitszeremonie in Petersdom in Rom geleitet. Er traute unter anderem auch Paare, die bereits Kinder haben und auch solche, die schon einmal verheiratet waren. Das seien Paare wie alle anderen, erklärte die Diözese Rom zur Auswahl. Anfang Oktober will eine Bischofssynode in Rom über die Lehren der katholischen Kirche beraten, also auch über Familie und Sexualmoral. Es zeichnet sich ab, dass einige Regeln auf den Prüfstand gestellt werden. Im Gazastreifen hat für rund 700.000 Kinder das neue Schuljahr begonnen. Allerdings mit einer Verspätung von 2 Wochen. Wegen der schweren Zerstörungen während des Konflikts zwischen Israel und der radikalen Palästinenserorganisation Hamas. Das Erziehungsministerium teilte mit, rund 150 Schulen seien während des Konflikts beschädigt worden. Laut dem UNO-Flüchtlingswerk UNRWA konnte in einigen Schulgebäuden im Norden des Gazastreifens der Unterricht noch nicht beginnen, da diese als Unterkünfte für Flüchtlinge gebraucht werden. Im Kanton Bern wird eine Strafuntersuchung eingestellt, bei der es um viel verschwundenes Geld geht. Konkret um 120.000 beschlagnahmte Euro, die 2010 aus einem Tresorraum der Berner Kantonspolizei verschwunden sind. Damals sei eine Untersuchung eröffnet worden gegen mehrere Mitarbeitende des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei, das sagte ein Mediensprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur STA. Der Tatverdacht habe sich aber nicht erhärtet, deshalb sei das Verfahren eingestellt worden. Der Mediensprecher bestätigt damit eine Meldung der Sonntagszeitung. Zum Fußball. In der Schweizer Meisterschaft hat Vaduz gegen St. Gallen 2:2 unentschieden gespielt. Die Young Boys haben gegen Luzern 3:2 gewonnen. Das Wetter. Morgen hat es im Norden zunächst Nebel- und Hochnebelfelder, sonst ist es ziemlich sonnig. Im Süden gibt es nur zeitweise Sonnenschein. Über den Bergen sind lokale Schauer möglich. Es gibt 22 bis 26 Grad.
Info 3 Abend.
Russland wird sich die Halbinsel Krim heute endgültig einverleiben. Der letzte symbolische Schritt, die Wahl eines regionalen Parlaments, natürlich nach russischem Recht. Ich habe darüber mit Denis Trubetskoy gesprochen, er ist Student und pro-ukrainischer Journalist auf der Krim. Meine Frage an ihn, haben Sie heute gewählt?
Ich habe heute schon gewählt. Für mich war es insofern interessant, weil, ja, wie gesagt, das ist die ersten russischen Wahlen auf der Krim und nicht alle Wähler haben schon einen russischen Pass bekommen und jetzt ist es sogar möglich, nicht nur mit einem russischen, sondern auch mit einem ukrainischen und sogar mit einem sowjetischen Pass abzustimmen. Ich habe versucht, meinen Wahlzettel mit einem ukrainischen Pass zu bekommen und ich hatte keinerlei Probleme damit. Das hat mich sehr gefreut.
Was für Kandidaten haben Sie denn auf der Krim zur Auswahl gehabt heute? Sind die alle von Putins Gnaden oder waren da auch Moskau-kritische Stimmen darunter?
Wirklich Moskau-kritische Stimmen gab es ehrlich gesagt darunter nicht. Auf der Krim gab es viele Kandidaten, die es schon früher in den ukrainischen Zeiten gab. Viele Parteien haben einfach die ukrainische Fahne auf die russische Fahne gewechselt. Einige Namen sind natürlich neu, aber über Moskau-kritische Stimmen im neuen Parlament, sowohl auf der Krim als auch in Sevastopol, glaube ich, kann keine Rede sein. Also die gibt es eigentlich nicht.
Gab es denn Druckversuche? Also haben die Behörden irgendwie versucht, Druck zu machen, dass die Bevölkerung die richtigen Kandidaten wählt? Oder war das in diesem Fall gar nicht nötig, wenn die Kandidaten alle Moskau-freundlich sind?
Vor allem ging das gegen die Krim-Tataren. Man hat natürlich auch irgendwie Angst gehabt, dass die Krim-Tataren die Wahlen irgendwie stören können. Auch pro-ukrainische Wähler und pro-ukrainische Journalisten, die ihre Position irgendwie klar geäußert haben, waren auch unter Druck. Es gab Besuche von FSB, es gab Festnahmen, aber wie gesagt, das hielt sich eigentlich in Grenzen.
Es hielt sich in Grenzen, sagen Sie, dieser Boykott der Krim-Tataren vor allem. Bringt denn der etwas? Bringen die sich nicht selbst um ihren Einfluss? Wäre es nicht besser, sie würden wählen gehen?
Ob es gut ist oder nicht, ich glaube, es ist zumindest eine klare Ansage, eine klare Position und das ist aus meiner Sicht gut so.
Was für eine Bedeutung wird denn dieses regionale Parlament überhaupt haben? Ist es einfach ein verlängerter Arm von Wladimir Putin?
Nicht alles wird so von Moskau kontrolliert, wie man es ursprünglich denkt.
Das waren Informationen von Denis Trubetskoy. Er ist Student und freier Journalist in Sevastopol.
Abend.
Es regnet und regnet im indisch-pakistanischen Grenzgebiet. Ein Riesenproblem für die Region, denn seit Tagen kämpfen Bewohner und Helfer schon gegen die Wassermassen an, die die Region komplett überschwemmt haben. 500 Menschen sind tot, 2000 werden vermisst, Millionen mussten aus ihren Häusern fliehen. Diese Naturkatastrophe ist auch menschengemacht. Karin Wenger berichtet.
Noch ist die Katastrophe nicht vorbei. In Srinagar, der Hauptstadt im indischen Teil von Kaschmir, steht das Wasser noch immer kniehoch. Überlebende warten durch die Straßen. Bei ihnen ist die Erleichterung der Wut gewichen. Mein zweistöckiges Haus ist einfach in sich zusammengebrochen. Wir hatten Glück, konnten wir entkommen. Aber viele Leute stecken immer noch in ihren Häusern fest. Was geschieht mit ihnen? Fragt ein junger Kaschmiri einen Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Knapp eine Woche nach der Flut stecken noch immer ungefähr 300.000 Menschen in ihren Häusern fest. Die Armee hat inzwischen 100.000 Menschen gerettet. Aber auch ihre Helikopter wurden an manchen Orten von wütenden Flutopfern mit Steinen beworfen. Auf der pakistanischen Seite sieht es nicht besser aus. Der indische Ministerpräsident Narendra Modi hat sich das Flutgebiet inzwischen aus der Luft angesehen und $350 Millionen versprochen. Doch es fehle nicht an Geld, sondern an Hilfsgütern, kritisieren jene, die vor Ort die Flutopfer versorgen. Zum Beispiel die Ärzte im einzigen noch funktionierenden Spital in Srinagar. Das Spital hat 25 Betten, doch seit Sonntag habe sein Team 82 Kinder per Kaiserschnitt zur Welt gebracht und arbeite rund um die Uhr unter schwierigsten Bedingungen, sagt ein Arzt dem indischen Fernsehsender NDTV.
Since 4 days there is no electricity. Hospital is entirely working on 2 gensets.
Wir haben keinen Strom und arbeiten einzig mit der Hilfe von 2 Generatoren. Gestern haben wir Bettbezüge sterilisiert, um damit Operationen durchzuführen. Wir brauchen kein Geld, aber wir brauchen Antibiotikum, Spritzen, Schmerzmittel. All das wurde uns bis jetzt nicht geschickt. Zu spät und zu unkoordiniert habe die Regierung reagiert, kritisieren Überlebende und Helfer. Dabei sei die Katastrophe voraussehbar gewesen, sagt Chandra Bhushan, Vizedirektor des Zentrums für Wissenschaft und Umwelt in Neu-Delhi. Kaschmir hat zwar kein Flutwarnsystem, aber die Stadtbehörde und die Regierung waren informiert, dass starker Monsunregen fallen würde. Srinagar ist bekannt für seine Seen und diese absorbieren Flutwasser und steigen an. Das Problem ist, dass all diese Flutzonen verbaut worden waren. Wie groß dort die Schäden sind, wird sich erst in ein paar Tagen zeigen. Dann, wenn das Wasser abgeflossen ist und Millionen von Menschen in ihre Häuser zurückkehren werden. Oder in das, was von ihnen übrig geblieben ist.
Das war Info 3, das kompakte News-Magazin, auch auf srf.ch. Im Studio war heute Isabel Meissen. Schönen Sonntagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.